die Nummer 1 am Rhein sind wir, Fabian. Wir, Borussia Mönchengladbach. Ich bin Kevin Schulte und Fabian Engelbach, mein kongenialer Podcast-Partner, ist zugeschaltet, wie immer, muss man fast sagen, aus dem Urlaub. Grüß dich, hi.
Ja, hi, grüß dich, wie immer aus dem Urlaub und jetzt auch noch richtig gut gelaunt aus dem Urlaub, richtig erholt hier im Urlaub. Viele Grüße aus Bari und ja, das hat mir natürlich gestern den Urlaub aber mal sowas von versüßt. Genial, du warst da, ich bin schon total gespannt auf deine Berichte.
Ja, absolut. Also es hat sich definitiv gelohnt, der Trip in die verbotene Stadt da am Rhein. 1-0 gewonnen durch Alassane Plea, ist ein neuer Derbyheld geboren. Wir haben tolle Geschichten zu erzählen, auch den Eckfahntanz da nach dem Spiel von Marcus Thuram. Grundsätzlich das erste Spiel von Rami Bonsbeni, der da reingerutscht ist und dann das Derby spielt und das sowas so souverän macht. Und natürlich müssen wir auch mal über die Attacken der Kölner abseits des Spiels reden, weil so ein Derby komplett friedlich, ohne Zwischenfälle geht es in diesen Zeiten wohl nicht mehr.
Allerdings, ich habe gar nicht so viel mitbekommen. Ich habe tatsächlich nur diese 90 Minuten gesehen und mich danach in einer wunderschönen Bar in Ostuli mir ein Bier gegönnt und mit meiner Freundin drauf angestoßen auf den Derby-Sieg. Deshalb habe ich abseits des Geschehens gar nicht so viel mitbekommen und bin da auch gespannt, was du da berichtest. Ich habe die 90 Minuten verfolgt und es war ein absolutes Highlight.
Wollen wir dann zunächst mal über das sportliche Geschehen, das ist ja auch das Wichtigste, über das sportliche Geschehen sprechen. Du aus Italien hast dich auf die 90 Minuten konzentriert. Du weißt selbst, wenn man im Stadion im Gästeblock ist, da kriegt man jetzt gar nicht immer so viele Einzelheiten mit vom Spiel. Deswegen, möchte ich dir da erstmal den Vortritt lassen, was sind denn für dich als Fernsehzuschauer in dem Fall so die zentralen Erkenntnisse der 90 Minuten gewesen?
Ja, zunächst mal, also ich habe ziemlich genau um 15.30 Uhr eingeschaltet. Knapp vorm Anpfiff hatte ich dann das Spiel am Laufen. Und was mir als erstes aufgefallen ist, ist mal, dass ich die Aufstellung fand ich gar nicht groß überraschend. Was ich dann überraschend fand, war, dass direkt am Anfang aufgefallen ist, dass eben nicht, wie ich es erwartet hatte, Christoph Kramer auf die 6 rückt und Dennis Zakaria dafür auf die 8, sondern dass Dennis Zakaria weiterhin die 6 gespielt hat und Christoph Kramer auf der 8 gespielt hat. Das war so zumindest mal das Erste, was mir aufgefallen ist oder das Erste, was mich leicht überrascht hat. Dann war natürlich Oskar Wendt, der kurzfristig ausgefallen ist und dafür dann Rami Benzebaini, wie der Kommentator während des Spiels die ganze Zeit sagte, und da sind wir jetzt immer noch nicht ganz schlauer, heißt der Benzebaini oder heißt der Benzebaini oder heißt der Bonsebaini? Ich glaube, da müssen wir nochmal jemanden kontaktieren, der uns da helfen kann, dass wir diesen Namen von Rami Benzebaini, wie ich ihn jetzt mal nennen will, auch bald in Zukunft richtig aussprechen können. Ich denke, das waren so die zwei, zumindest erstmal im ersten Moment augenscheinlichen Veränderungen in der Startelf. Deshalb war ich natürlich auch total gespannt, wie er sich hinten links schlägt, unser Freund Rami Benzebaini, der gestern sicherlich ein sehr kontroverses Spiel hingelegt hat, möchte ich mal sagen, stand öfter im Mittelpunkt und das in seinem ersten Spiel, im ersten Derby, sicherlich aber auch unterm Strich, denke ich, ein ganz gutes Spiel gemacht mit sehr viel Licht und sehr viel Schatten, würde ich sagen.
Was war für dich das Licht? Was war für dich der Schatten in seinem Spiel?
Das Licht war definitiv dieser Wille, diese Einsatzbereitschaft und auch dieses teilweise Drecksau-Image oder diese Attitüde, die er da an den Tag gelegt hat, möchte ich mal sagen, wie er da in der ersten Halbzeit einfach in der gegnerischen Hälfte liegen bleibt und nicht mehr kann, die vor Schmerzen sich krümmt und plötzlich als Gladbach den Ball erobert, steht er einfach wieder auf und läuft einfach weiter nach vorne. Das hat in der letzten Saison so ein bisschen gefehlt, finde ich. Das ist so ein bisschen diese Drecksau-Art. Und das meine ich absolut positiv. Und auch ansonsten war es sicherlich in den meisten Situationen sind viele Zweikämpfe noch reingekommen. Aufgrund seiner Schnelligkeit kam er dann oft pünktlich, viele oft gute Grätsche angesetzt, einen guten Zweikampf, gute Zweikampfführung. Das war oft ganz gut. Was mir nicht so gefallen hat, waren einige Kleinigkeiten, gerade im Stellungsspiel, da kamen ab und an mal hohe Bälle, wo er auf einmal nicht mehr wusste, wo links und rechts ist, sich ein bisschen hat überlaufen lassen. Da ist definitiv noch Verbesserungspotenzial und dann so Kleinigkeiten wie dieser dieser Einwurf, den Borussia eigentlich hatte, wo er 30 Meter nach vorne läuft und viel zu weit vorne stand. Und ich weiß gar nicht, ob Aitekin den Einwurf dann hat wiederholen lassen, aufgrund der Tatsache, dass er zu weit nach vorne gegangen ist oder ob es zusätzlich noch ein falscher Einwurf war. Jedenfalls hat Köln dann den Ballbesitz bekommen und Gladbach war auf der linken Seite, auf seiner Seite total offen. Und dadurch, ich glaube, am Ende war es Córdoba, wo sie sich bedanken können, dass er den Schuss am Ende total verzogen hat. Und das sind dann Kleinigkeiten, die müssen verbessert werden. Das darf nicht passieren oder das sollte nicht passieren. Das ist einfach unnötig.
Ja, absolut. Aber für ein erstes Spiel und dann im Derby. Du hast viele Sachen angesprochen. Ich will gerne auf dieses Drecksau-Image kurz eingehen. Das hat mir grundsätzlich bei unserer Mannschaft wieder gut gefallen. Das ist auch für mich schon ein Trend, der sich auch nach diesen 5 Pflichtspielen unter Marco Roses Leitung zeigt. Der auch zeigt, dass wir da auch gut eingekauft haben, dass wir da auch etwas wettmachen, was uns gefehlt hat vorher. Es gefällt mir einfach gut, dass man sieht, da sind echte Typen auch auf dem Platz, die oder mit denen man sich identifizieren kann. Und es wirkte auch, gerade natürlich durch den Sieg dann befeuert in dem wichtigsten Spiel des Jahres, aber grundsätzlich wirkte es so, als seien sehr viele Fans im Block, vor allen Dingen auch mit der Einstellung der Jungs, sehr zufrieden gewesen. Und jetzt nicht nur heute, sondern grundsätzlich in den ersten Spielen, da kann man echt nicht sagen. Stevie Leiner, über den haben wir schon häufig genug jetzt gesprochen, den haben wir schon häufig gelobt. Aber wen man vielleicht auch mal erwähnen sollte, ist ein Alassane Player. Das ist ja jetzt auch einer, der durchaus mal die feine Klinge bedienen kann, aber auch unheimlich vielseitig ist. Und der, finde ich, ein richtig geiles Spiel gemacht hat. Das 2-0 hätte er auch noch machen können, / müssen, als da der Ezi Bue oder wie er heißt, dann noch auf der Linie klärt, so in der 75. Aber grundsätzlich, das war wieder unfassbar variabel von Alassane Player. Und ich habe es anfangs erwähnt, natürlich, man darf nicht unerwähnt lassen. Er ist jetzt hat zumindest einen kleinen Eintrag in den Vereinsgeschichtsbüchern sicher durch den Siegtreffer im Derby.
Absolut. Er hätte noch einen größeren Eintrag sicher haben können, wenn er wirklich noch das 2- und 3-0 nachgelegt hätte. Die Chancen dazu wären da gewesen, insbesondere von ihm, aber ich sehe es genauso. Er hat ein super Auswärtsspiel gemacht, gerade zwischen der, ich sag mal, 10. und 40. Minute. Und das war auch die Zeit, die ich nochmal herausheben möchte, weil zwischen der 10. und 40. Minute habe ich gestern ein überragendes Auswärtsspiel gesehen von Borussia in allen Belangen. Da war keiner rausgefallen, da haben alle ein super Spiel gemacht und allen voran in dieser Zeit, möchte ich mal sagen, in diesen 30 Minuten waren es, die da nochmal aus der Mannschaft wirklich rausstechen konnten, waren Alassane Player, dann war es Breel Embolo, der super gespielt hat, physisch sowas super stark, gefühlt jeden Zweikampf gewonnen. Und am Ende, und das muss ich einfach sagen, für mich gestern auch wieder mit der beste Mann auf dem Platz war, Dennis Zakaria, ein Wahnsinnsspiel gemacht, insbesondere in den 30 Minuten. Ich glaube, jeden Zweikampf gewonnen, nicht einen Fehlpass gespielt, viele richtige Entscheidungen getroffen und wahnsinnig gut. Hat mir wieder super gut gefallen.
Er hätte jetzt sicherlich auch das Tor verdient gehabt, da kurz vor dem 1-0, ja. Ich glaube, es war die 11. Was für eine Fackel. Also so ein Ding habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also das wäre natürlich der perfekte Einstand ins Match gewesen, wenn er die 3 Zentimeter weiter unten einschlägt bei Timo Horn und wir dann durch so ein Ding in Führung gehen. Also das wäre das i-Tüpfelchen gewesen, auch für sein Spiel wieder. Und zumal Christoph Kramer eben ist reingekommen, hat aber eben nicht seine angestammte Rolle aus den letzten 1, 2, 3 Saisons gespielt, sondern eben auf der 8 mit Florian Neuhaus und Zakaria tollen Leistungen auf der 6. Also das ist wirklich ein Spieler geworden jetzt in den ersten Partien, der da richtig aufgeht. Also da entdeckt man sogar nochmal unentdeckte Stärken von ihm, finde ich.
Ja, absolut. Also für mich Steve Leiner und Dennis Zakaria, die beiden Spieler der ersten 4, 5 Saisonspiele jetzt mit dem Pokalspiel, jedes Spiel waren die beiden auffällig und das durchaus positiv. Und deshalb für mich definitiv bislang die beiden Männer der Saison. ja, in allem gestern einfach ein gutes Auswärtsspiel, in der zweiten Halbzeit dann natürlich, da müssen wir auch drüber sprechen, ein bisschen nachlässiger geworden. Die Chancen waren da, gerade in der ersten Halbzeit, den Sack einfach schon zuzumachen und das Spiel viel früher zu entscheiden. Ich denke, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Und das hätte auch da schon passieren müssen. In der ersten Halbzeit hätte eigentlich das 2-0 schon fallen müssen. Und ich glaube, dann wird es auch ein einfacheres Spiel raus in der zweiten Halbzeit. Da hat man Köln einfach noch mal ein bisschen rankommen lassen und noch mal ein bisschen am Unentschieden schnuppern lassen, auch wenn am Ende mal wieder dank eines sehr gut aufgelegten Jan Sommer, und das ist eine absolut riesige Qualität, ein Torwart, der in der ersten Halbzeit fast überhaupt nicht gefordert wird und wirklich nur auf dem Platz steht und sich sonnen kann quasi, und in der zweiten Halbzeit dann in 3-4 Situationen plötzlich da sein muss. Er war da und er war ein absolut sicherer Rückhalt, auch gestern wieder. Wäre schön gewesen, wenn wir ihn nicht wirklich gebraucht hätten, wenn das Spiel früher schon entschieden gewesen wäre. Aber er hat gezeigt, dass er eine absolut riesige Klasse hat, dass er für Borussia wirklich aktuell der beste Torwart ist, den man sich vorstellen kann.
Ja, also ich habe es auch so wahrgenommen, dass man sicherlich in der Phase, wo wir auch diese unfassbare Dominanz spielerisch dann forciert auch durch das frühe Anlaufen, durch das Pressing hatten, im Verlauf der ersten Halbzeit, gerade nach dem 1-0, da gab es ja die ein oder andere Situation, die man dann hätte besser ausspielen können, und 2-0 hätte dem Kölner Spiel, glaube ich, insofern gut getan, als dass dann ja auch diese kritischen Momente am Ende nicht mehr so aufgekommen wären. Ich meine, Köln hat durch seine Spieler vorne drin, Cordoba, Modest, das sind ja Spieler, oder auch Terodde, der dann eine Viertelstunde vor Schluss kam für Modest, das sind ja Spieler, die auch so eine ekelhafte Schlussphase wirklich forcieren können durch ihre Dominanz bei hohen Bällen, die dann von den Kölnern reingeprügelt wurden. Es gab ja noch die ein oder andere Ecke, aber da hatten wir wirklich dann auch einen guten Torwart. Und man muss ja auch ehrlich sein, wenn du es eben nicht schaffst, das 2-0 frühzeitig zu machen, gerade in so einem hitzigen Spiel, dann ist klar, dass da am Ende die eine oder andere Szene noch kommt, die du überstehen musst. Das war mir auch klar, deswegen wurde man auch immer nervöser, und die Zeit, ja, die ging auch nicht so richtig rum, und gerade dann am Ende, 88., 89., da gab es ja noch ein paar Szenen, dann einmal Cordoba, so ein halbes Holperding, den Sommer da dann rausrettet. Die Nachspielzeit, muss ich sagen, die war dann für ein 1-0, für ein knappes 1-0 auswärts schon fast wieder sehr entspannt. Also die Nachspielzeit hat mir sehr gut gefallen, da haben wir uns auch nochmal vorne da in der Eckfahne festsetzen können. Also das fand ich dann relativ souverän hinten raus. Wie gesagt, absolut. So 75. bis 90. da forciert durch diesen Wechsel von Terodde, von Modest, der rausging für Terodde, da kamen die Kölner dann nochmal so ein bisschen auf.
Genau, du hast es gerade angesprochen. Eben dachte ich erst, du hast nur Modest genannt, Terodde erst spät. Terodde hat in der Viertelstunde ein viel besseres Spiel gemacht als Modest in der gesamten Spielzeit. Hatte, glaube ich, 3 Abschlussaktionen und eine, wo ich wirklich gedacht habe, jo, da haben wir richtig Glück gehabt, als er zum Kopfball gekommen ist nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld und den wirklich, naja, ich sag mal, nicht genau auf Jan Sommer geköpft hat, aber schon in die Richtung, so dass er den Ball leicht entschärfen konnte. Wenn er da etwas früher realisiert, dass der Ball zu ihm kommt und den Ball platziert aufs Tor köpft, er stand ziemlich frei, dann ist der Ball auch drin, und da haben wir definitiv Glück gehabt. Für mich die beste Aktion, die Kölner überhaupt hatten im zweiten Durchgang, und die Aktion, wo die Kölner auch am nächsten am Ausgleich waren. Und ja, da muss ich schon sagen, ich habe ein bisschen gezittert vor dem Terodde. Der hat deutlich mehr Torgefahr versprüht da vorne in der zweiten Halbzeit oder als er dann reinkam als Modest zuvor. Und ja, ich denke auch, du sagst es ja am Ende, die Nachspielzeit war dann souverän, und vor allem dieser Ball von Dennis Zakaria, wo er aus 40 Metern die Ecke rausholt, das war ja schon war ein Riesending. Und damit war das Spiel dann gelaufen. Da wussten dann auch die Kölner sofort, jetzt ist vorbei, als er die Ecke da noch geholt hat. Genial. Und auch sein ganzes Spiel war genial, wie er die Situation erkannt hat. Er hat immer erkannt, wann er raus musste. Er hat, glaube ich, sehr, sehr viele Entscheidungen richtig getroffen. Und das hat ihn unterschieden von vielen anderen auf dem Platz. Wir haben vor ein paar Wochen die Laufwege mal angesprochen, gerade das Spiel ohne Ball, was noch nicht gut war. Das fand ich gestern deutlich besser. Das Spiel ohne Ball insgesamt bei Borussia war viel, viel besser als sonst. Das Einzige, was noch fehlte, waren oft die richtigen Entscheidungen zu treffen, den Ball vielleicht in der richtigen Situation nach außen zu spielen oder insbesondere auch in dem richtigen Moment den Abschluss zu suchen. Das waren Dinge, die haben Florian Neuhaus, Alassane Plea gestern in der einen oder anderen Situation verpasst. Aber ich bin mir sicher, die Laufwege stimmen jetzt. Die Entscheidungen werden bald auch stimmen und dann glaube ich, dass Borussia uns richtig Spaß machen wird.
Definitiv, zumal es ja jetzt auch erst so richtig losgeht mit den englischen Wochen. Das werden wir hinten raus natürlich auch besprechen. Ich werde jetzt mal unseren weiteren Pfostenbruch, unser weiteres Pfostenbruch-Mitglied in die Folge einführen. Dobby, der hat das Spiel in Berlin bei einem Fanclub geguckt, aber dazu später mehr. Erstmal seine Meinung zum Derby-Sieg, dem 1:0 beim 1. FC Köln.
Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey, hey, Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey, hey. So, liebe Zuhörer vom Pfostenbruch, es ist passiert, wir sind jetzt wieder der aktuelle Derby-Sieger, die Nummer 1 am Rhein. Verdienter Sieg? Man hätte auch eigentlich wirklich 2-3 Tore mehr machen können, obwohl ich sagen muss, die Kölner in der zweiten Halbzeit schon sehr, sehr stark nach vorne gespielt haben. Aber wir haben gesehen, in der Defensive stehen wir gut. Wir haben den Druck standgehalten und dementsprechend sind wir auch verdient mit 3 Punkten aus Köln ja nach Hause gefahren. Richtig geil. Ich hoffe, im Umfeld wird es danach ruhiger gewesen sein, denn im Vorfeld mit der Buttersäureanschlag und so, das muss nicht sein, das ist richtig traurig. Aber das ist typisch, typisch Kölner. Steine werfen, Buttersäure. In diesem Sinne, schönes Wochenende, euer Dobby.
So, Fabian, und du wirst jetzt nur Buttersäure verstehen, oder was? Hast du überhaupt eine Ahnung?
Ich werde nur Buttersäure verstehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meinen Urlaub genossen und das Spiel genossen und habe mich gar nicht so sehr informiert und bin jetzt gespannt auf deine Erklärung.
Also, es war folgendermaßen. Und zwar, also ich habe es persönlich gar nicht mitbekommen, weil wir schon, wir waren, als ich davon las, waren wir schon oben im Oberrang auf unseren Plätzen. Und da muss die Buttersäure schon weggewischt worden sein. Folgendermaßen, was war passiert? Es haben sich wohl Kölner Ultras in der Nacht vor dem Spiel Zugang zum Gästebereich verschafft, also zum Innenraum, also nicht im Stadion drin, sondern zwischen Eingangsbereich und also Kontrollen ja. Und Stadion. Im Innenraum war Buttersäure verteilt worden und deswegen stank es wohl bestialisch. Und noch dazu lagen dann überall Pferdeköttel, also Pferdekacke. Also wahrscheinlich eine tolle Idee, Fohlenelf, ja, legen wir so ein bisschen Pferdeköttel dahin. Und dementsprechend stank es wohl sehr und das war ja der Buttersäureanschlag, von dem die Rede ist, von irgendwelchen Kölner Vollidioten. Also du hast nichts davon mitbekommen, sei froh, es ist auch wieder, ja es ist einfach nur peinlich, muss man sagen, da schließe ich mich Dobby an.
Ja, meine Ferndiagnose ist auch eigenartig peinliche Dummheit.
Ja, definitiv. Noch dazu gab es dann einen 35-jährigen Kölner, der verdächtigt wird, beziehungsweise er ist durch Videoaufnahmen identifiziert worden und noch während des Spiels aus dem Block geholt worden. Einmal hörte man im Verlauf der zweiten Halbzeit, war es glaube ich, hörte man so einen lauten Böllerknall, wie man ihn kennt, aus so hoch aufgeladenen ja. Risiko-Derbys, wie Köln gegen Gladbach eines ist. Und wie dann später bekannt wurde oder auch heute, sind 12 Personen verletzt worden, also haben Knalltraumata erlitten etc. pp. Dieser Böller ist geworfen worden aus dem Kölner Stehplatzbereich in Richtung irgendwelcher Fotografen und so. Dementsprechend ging auch Fotografenmaterial kaputt. Kameras etc. pp. Sind da wohl auch zu Bruch gegangen. Am schwersten wiegt aber natürlich, dass insgesamt 12 Personen verletzt wurden durch diesen Böllerwurf. Das Schöne ist, sofern es war, da gilt ja, solange es nicht rechtskräftig verurteilt ist, die Unschuldsvermutung. Ein 35-jähriger Kölner ist anhand der Videoaufzeichnung identifiziert worden, wurde noch während des Spiels aus dem Block geholt, wie gesagt. Und ja, der wird jetzt wohl auch in Regress genommen, wenn er es war. Es gibt dann nämlich sogar einen Präzedenzfall beim Spiel des 1. FC Köln gegen Paderborn vor ein paar Jahren oder auch in der zweiten Ligasaison. Auf jeden Fall in einer der letzten Spielzeiten Köln gegen Paderborn gab es auch mal so einen Böllerwurf und da musste derjenige, der dann auch überführt wurde, um die 20.000 Euro bezahlen, habe ich jetzt mir noch sagen lassen oder habe ich jetzt auch nachlesen können eben. Das ist natürlich dann wirklich wichtig, dass man diese Idioten auch dann mal habhaft machen kann und sie in solchen Fällen dann auch in Regress nehmen kann.
Ja, definitiv. Also der Böllerwurf, der war auch ganz klar im Fernsehen zu hören und der wurde auch im Fernsehen in der Übertragung live thematisiert. Und allerdings war für mich nicht ganz klar, dass der Böllerwurf aus dem Kölner Block erfolgte. Ich hatte im ersten Moment gedacht, das wäre aus dem Gladbach-Block erfolgt und hatte mich schon peinlich vom Fernseher darauf eingestellt, dass irgendein Gladbacher Idiot was gemacht hat, aber es war ein Kölner Idiot und da kann man wirklich nur sagen, was für ein Vollidiot, also an Böller werfen ist wirklich nichts cool und das auch noch auf unbeteiligte Fotografen ist wirklich das absolut Schlimmste oder mit das Schlimmste, was man im Fußballstadion veranstalten kann. Und ich hoffe wirklich, dass, wenn er es war, dass er eine sowas von saftige Strafe bekommt und gerne auch wegen schwerer Körperverletzung verurteilt wird und gerne auch hinter schwedischen Gardinen mal ein bisschen über sein Verhalten im Stadion da nachdenken kann. Weil ich glaube, das ist nun wirklich das Letzte. Und ich glaube, da gibt es auch wirklich kaum einen von Ultras, selbst von Ultra oder Seite, der sagt, dass das cool ist. Ich glaube, das ist wirklich einfach nur das allerletzte auf unbeteiligte Fotografen, nicht mal auf irgendwelche Journalisten, die irgendwelche Meinungen vertreten, sondern auf Fotografen, die einfach nur Fotos machen, Ordner, die dafür sorgen, dass das Spiel über die Bühne gehen kann und die damit zu verletzen, da reinzuziehen für eine Millisekunde Aufmerksamkeit. Ich glaube, im wahrsten Sinne des Wortes, der Typ hat einen Knall nicht gehört.
Ja, absolut. Also gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung tatsächlich ermittelt und wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Und die Staatsanwaltschaft hat bekannt gegeben, dass er nicht mehr in Polizeigewahrsam ist, weil keine Fluchtgefahr gesehen wird sozusagen. Aber er wird immer noch verdächtigt und gilt da als der mutmaßliche Täter. 12 Verletzte, wie gesagt, durch den Böllerwurf, vor allen Dingen Ordner, Fotografen, Volunteers, unfassbar. Idiotisch das Ganze, genauso idiotisch, das habe ich jetzt auch gerade noch gelesen. Einige Kilometer vom Stadion entfernt kam es bei einer Fahrzeugkontrolle zu einer weiteren Festnahme, dass ein 27-Jähriger mit seinem Auto auf einen Beamten zugefahren, der sich dann ja durch einen Sprung zur Seite retten konnte. Und dieser Mann wird jetzt auch dem Haftrichter vorgeführt. Das war wohl irgendwie ein Auto, was zu einer Kolonne von Autos gehörte, wo die Polizei dachte, das sind Fußballstörer oder was wohl auch welche waren anscheinend. Also unfassbar, dass wir über solche Sachen hier sprechen müssen in einem eigentlich launigen Fußball-Podcast.
Und das nach dem Derby-Sieg, nach einem eigentlich schönen Tag. Aber man muss es leider ansprechen, ja.
Definitiv, aber genau, wir wollen denen jetzt auch weiter keine Bühne bieten, diesen Idioten. Werden jetzt nochmal Dobby zu Wort kommen lassen. Der hat bei seinem Besuch der Sterni-Fohlen, so heißt der Fanclub, wo er geschaut hat, mit Pete gesprochen. Das ist ein ziemlich launiger Zeitgenosse und wir hören jetzt einfach mal rein.
Liebe Hörer vom Pfostenbruch, erstmal ist natürlich die Stimmung hier geil. Wir haben das Derby 1-0 gewonnen.
Ja, aber nur 1-0, muss ich mal ganz klar sagen, Nomi. Was war denn los? Ich habe das Gefühl, dass wir heute zum ersten Mal einen Gegner gehabt haben in einem Rhein-Derby, der in keiner Weise mit uns auf Augenhöhe gespielt hat. Das ist ein 1. FC Köln gewesen, wie wir ihn kennen, mit sehr geringem Niveau. Aber ich muss sagen, da muss die Borussia in unserem Zustand muss hier 3, 4 oder sogar 5 Tore schießen.
Gut, aber du darfst nicht vergessen, Derby ist immer noch...
Derby ist Derby. Wen die da aufgeboten haben, das sind Spieler. Ich denke mir, so haben sie die in der Fußgängerzone auf der Venloer Straße, haben sie die eingesammelt oder was, keine Ahnung. Da hat niemand in diesem Verein hat Bundesliga-Niveau. Es tut mir leid. Hat niemand.
Du redest jetzt von Köln?
Von Köln. Weil der muss ja jeder, keine Frage. Und dann Alassane Plea hat heute das Spiel seines Lebens gemacht. Kannst du mir sagen, was du willst. Aber der Typ hat auf links, hat auf rechts, hat alle links und rechts stehen lassen. Der hat richtig gearbeitet. Und ich denke, wenn Spieler wie Plea mehr Raum gibt, dann haben wir eine gute Saison vor uns.
Piet, darf ich fragen, seit wann du schon Gladbach-Fan bist?
Seit der Saison 97, 98.
97, das ist aber... Das ist
ja auch schon älter. Yeah. Ich bin ja nicht gestern geboren.
Sonst könntest du auch nicht so gut fachmännisch reden. Was mir sehr gerne gefällt ist, darf ich den Leuten sagen, wo du jetzt demnächst hinziehen wirst, in welche Stadt?
Ich hab Probleme damit, darüber zu sprechen. Aber ich werde bald nach Köln ziehen. Lass ein anderes Thema ansprechen.
Okay, wir sprechen ein anderes Thema. Auf jeden Fall werden wir demnächst in der verbotenen Stadt einen Gladbach-Fan mehr haben, der bei uns der die Fahne hochhält für uns. Zum Derby hast du jetzt alles gesagt. Wie findest du bisher so der Saisonverlauf unter Rose?
Gar nicht gut. Also der King hat solide Arbeit getrieben. Aber ich habe das Spiel gegen Leipzig leider nicht sehen können. Aber ich habe gar kein Verständnis dafür, dass wir gegen Leipzig noch nicht gewonnen haben. Und ich habe auch gar kein Verständnis dafür, für die Leistung, die wir gegen Schalke gezeigt haben. Und gegen Mainz, muss ich dir ganz klar sagen, Mainz ist für mich noch unter Köln. Mainz ist für mich eine Mannschaft, wo ich mich frage, werden denen professionelle Gehälter ausgezahlt, weil ich würde es nicht bezahlen. Ich würde denen gar keinen Pfennig zahlen. Und ich verstehe nicht, warum wir die nicht... Also gut, gegen Mainz haben wir gewonnen. Aber ich denke, Rose ist für mich... Ich verstehe nicht, was seine Berechtigung ist. Also der King hat gute Arbeit geleistet. Und es gibt für mich keinen Grund, den rauszuschicken. Natürlich, die Rückrunde 18-19 ist nicht so gut gelaufen, so keine Frage.
Wir freuen uns über jeden, der sich auch mal kritisch zu Gladbach äußert.
Ja, nein, nein!
Absolut, ist top.
Ich bin der Meinung...
Ist okay, Piet, ist auch
was haben wir nächstes? Wer steht nächste Woche an?
Wir haben das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf.
Oh, Derby!
Wieder beim King, ne? Das war ja letzte Saison, das Rückspiel war ja das, wo der King dann im Endeffekt geschasst wurde. Wo ich mir denke, da haben wir nach 20 Minuten 3-0 zurückgelegen. Ich glaube, im eigenen Stadion. Oder ist das so scheiße? War das auswärts? Aber da wurde er halt kurzhand gefeuert, wo ich denke, ganz ehrlich, jetzt haben wir halt schon wieder 4 Spiele gemacht. Wir haben 7 Punkte, ist das richtig?
Wir haben jetzt 7? Das ist ein guter Start.
Nein, ja, aber ich verstehe. Ja, es ist okay. Ich gebe Rose ein bisschen Zeit. Wenn wir gegen die Fortuna gewinnen, können wir oben anschließen. Keine Ahnung.
Also ich muss sagen, ich sehe es ein bisschen anders als du. Ich war jetzt nicht immer gegen Hacking. Keine Frage, man gibt jedem Trainer eine Chance. Nur ich finde einfach das Umschaltspiel, das aggressive Vorchecking in der Offensive ist extrem verbessert. Weil, gut, ich war nah dran an der Mannschaft, ich war beim Trainingslager dabei. Der Unterschied auch zwischen einem Rose und einem Hacking ist für mich ganz einfach. Wenn du siehst, wie Fender, wie der auf die Fans zugeht, das, alles sowas gab es unter Hacking nicht.
Gab es nicht?
Überhaupt gar nicht, nicht in der Form. Meine Meinung. Aber ich finde es super,
wie du... Ich zur Strategie noch was sagen.
Ja, erzähl.
Ich verstehe nicht, also ich bin ein großer Fan vom Spieler im Bolo. Allerdings würde ich sagen, dass er in diesem 2-4-2 mit Raute, wo er im Bolo ja jetzt zuletzt quasi den Zehner übernommen hat, die Spiegel ist statt eine Person, das ist er nicht. Warum nicht da Raphael aufstellen, wenn er fit ist? Er hat viel mehr Kreativität, er hat viel mehr Ballsicherheit. Und dann würde ich im Bolo als einen von drei Stürmern und dann kannst du durchrotieren und so. Aber
ich Raphael
auf der 10 aufstellen, weil er ist noch fit und er ist immer noch... Also ich liebe Molo, ich finde ihn gut.
Aber meinst du, Raphael hätte noch die Möglichkeit für 90 Minuten?
Natürlich, Alter. Gegen die Spieler vom 1. FC Köln, die ich heute gesehen habe, kann Raphael nicht nur 90 Minuten, da kann er den ganzen Tag durchhalten.
Also Fakt
ist... einen ganzen Tag. Du könntest die ganze Stadt Köln aufstellen. Und Raphael hätte die Möglichkeit, sich einen wunderschönen Sonntag zu machen. Und er hätte die Möglichkeit, sich noch ein Latte Macchiato reinzuziehen in der Zwischenzeit und würde trotzdem alle nass machen. Sorry.
Ist so. Super geil. Okay, was sagst du zum nächste Woche?
Fortuna ist, ne?
Spiel gegen Fortuna?
Ja, da müssen wir zünden. Also, aber ich sag's mal ganz klar, Fortuna ist mittlerweile deutlich höher als der erste FC Köln einzuschätzen. Das ist ein gesettelter Bundesligist. Bei Fortuna, da haben wir eine gewisse Qualität auch über den Teamgeist. Zu Hause müssen wir da knapp gewinnen, aber das ist eine Mannschaft, die ein deutlich höheres Niveau hat als der FC Köln.
Dein Tipp?
2-1.
2-1. In diesem Sinne, liebe Zuhörer vom Pfostenbruch, euer Dobby war hier am Start. Du kannst die Leute jetzt mal selber grüßen.
Ja, Leute, ich wünsche euch viel Erfolg in den nächsten Wochen aus Berlin. Mein Name ist Pete und wir hören voneinander.
Ja, danke an Dobby und danke an, ich möchte ihn Jan Pete Delay taufen. Überragender Typ.
Ja, schöne Grüße an Pete. Cooles Interview. Ich habe auch die ganze Zeit gewartet. Gerade als Dobby dann irgendwann ihm Kontra gegeben hat, habe ich gedacht, jetzt gleich fängt er an, seinen Hit Oh Dobby zu performen und anfängt hier zu singen. Aber gutes Interview, ein paar steile Thesen dabei, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Aber so wollen wir es ja auch ein bisschen kontroverse auch reinbringen.
Definitiv, Kevin, das war auch zu viel Lobhudelei hier von uns in den letzten Wochen. Wir müssen ja auch ein bisschen kritischer mal rangehen. Das stimmt schon, definitiv.
Ja, der King hat gute Arbeit geleistet. Das haben wir jetzt oft genug gehört. Nein, aber es sind ja ein paar spannende Thesen dabei. Zum Beispiel, was Dobby auch noch reinbringt, die Fannähe. Das ist ein Punkt, den haben wir jetzt so noch gar nicht besprochen, so noch nicht mal konkret aufgemacht, immer so ein bisschen durch die Blume. Letztendlich hat er recht. Ich finde auch, dass so eine Art Schulterschluss zwischen den Fans und der Mannschaft, dem Verein, dem Staff etc. pp., dass es den natürlich auch nach solchen Spielen dann nochmal verstärkt geben kann, wenn man da zusammen an der Eckfahne den Derby-Sieg feiert. Aber auch grundsätzlich merkt man, dass Marco Rose da auch einen anderen Zugang hat zu den Leuten, zu uns Fans. Ist das auch so ein bisschen deine Wahrnehmung?
Ja, ich glaube schon, aber ich glaube, das ist auch einfach eine Typfrage. Ich glaube, das liegt einfach da, das möchte ich jetzt Dieter Hecking gar nicht groß ankreiden. Ich glaube, das liegt einfach daran, er ist jemand, der da etwas reservierter ist und einfach nicht so drauf steht, sich jetzt immer in Fannähe zu zeigen oder sonst was, das ist, glaube ich, einfach von Charakter zu Charakter unterschiedlich und Marco Rose ist eben derjenige, der das mehr genießen kann in der einen oder anderen Situation, wohingegen Dieter Hecking dann eher derjenige ist, der da sich auch in Zeiten des Erfolges etwas zurückhält und etwas distanzierter ist.
Dann zu Breel Embolo hat Pete einen guten Punkt angebracht. Wir haben das auch schon mal angerissen, grundsätzlich Breel Embolo auf der 10, sagt er, versteht er jetzt nicht so ganz, man sollte ihn lieber vorne rotierend einsetzen mit Player oder mit Thuram. Da muss ich sagen, da würde ich gerne nochmal ein bisschen Kontra geben, weil ich finde, Breel Embolo wird einfach falsch gesehen, auch weil er bei Schalke auch diese Rolle irgendwie weg hatte und deswegen auch jeder sagte, ja, der schießt ja auch nie ein Tor, hat eine gigantisch schlechte Quote, aber ich finde, er wird auch dann falsch eingesetzt, wenn man ihn wirklich als klassische 9 interpretiert, weil die war er eigentlich in seiner Karriere nie, also weder bei der Schweizer Nationalmannschaft noch beim FC Basel, auch da hat er, wenn man sich mal die Torquoten von ihm anschaut, nie unfassbar viele Tore gemacht. Also ich finde, er wird bei uns gerade richtig eingesetzt, also dass er eben nicht so diese Player-Rolle hat, der dann wirklich der Vollstrecker ist, sondern auch ein bisschen weiter da hinter den Spitzen agiert. Klar, keine Frage, er prescht dann auch mal vorne rein oder so. Aber ich finde, das ist das Spiel, was ihn stark macht, was er gerade zeigt, dass er da eben so ein bisschen ja fluide hinter Player und einem auch bärenstarken Marcus Thuram spielen konnte oder spielen kann aktuell.
Ja, absolut. Ich glaube, dieses Spiel gestern hat eigentlich alle Antworten darauf gegeben. Gerade so nach 10, 15 Minuten, als Marco Rose dann zur Seite genommen hat und ihm auch signalisiert hat, er darf etwas ruhig sich die Bälle auch aus der Tiefe holen und das hat er gemacht und ich glaube, ich kenne keinen klassischen Mittelstürmer, der wie Breel Embolo es gestern gemacht hat, sich die Bälle teilweise am eigenen 16er geholt hat, hinten in die Zweikämpfe gegangen ist und wirklich auch hinten mit Übersicht den Ball aus der eigenen Hälfte rausspielen konnte. Und ich glaube, damit hat er gestern die Antwort gegeben, dass er diese 10 spielen kann und vielleicht auch sogar sollte. Und mir hat er gestern richtig gut gefallen mit seiner Physis da auf der Position. Hat er den Verstrate total schlecht aussehen lassen in vielen Situationen. Auch von dem Skiri, der total gehypt war von beim 1. FC Köln, von dem ich gestern nicht viel gesehen habe. Der hat das gestern einfach souverän auf dieser Position gemacht und mir hat er da richtig gut gefallen gestern.
Wo ich aber komplett auf Kurs von Pete bin, ist Alassane Player, haben wir natürlich besprochen. Bist du auch der gleichen Meinung? Der war bärenstark. Ob es jetzt das beste Spiel seines Lebens war, sei mal dahingestellt, das ist ja eine schwierige Frage, aber grundsätzlich, er war einfach super, sehr komplette Leistung gestern. Jan Sommer haben wir erwähnt, wir haben über unseren Achter Dennis gesprochen, ich werde den Nachnamen nicht mehr in den Mund nehmen, weil da kann ich mir nur die Finger verbrennen. Dann eine Sache noch, da spricht da auch was an, was sicherlich richtig ist. Der 1. FC Köln war uns haushoch unterlegen. Das muss man jetzt mal auf 90 Minuten gesehen schon so sagen. Und das 1-0 ist sehr schmeichelhaft für den FC. Um das jetzt nochmal so abschließend zu bilanzieren, ich denke, da gehst du mit einher, oder?
Ja, in der zweiten Halbzeit würde ich nicht mehr haushoch sagen. In der ersten Halbzeit war es so, spielerisch war es auch in der zweiten Halbzeit noch so. In der zweiten Halbzeit hat Borussia allerdings zurückgeschaltet. Ein, zwei Gänge und da hat der FC gezeigt, dass sie auch Fußball spielen können und deshalb gehe ich auf jeden Fall nicht mit, wenn jemand sagt, dass der FC kein Bundesliga-Niveau hat und deshalb fand ich das eine sehr steile These, so der FC Köln kein Bundesliga-Niveau, Mainz auch nicht, Mainz hat ja das Bundesliga-Niveau auch abgesprochen, aber Fortuna hat er als gesettelten Bundesligisten bezeichnet. Da bin ich jetzt nicht ganz dabei, das muss ich tatsächlich so sagen.
Ja, absolut. Also die Fortuna jetzt im zweiten Jahr sicherlich ganz ordentlich reingekommen mit 4 Punkten aus 4 schweren Spielen. Dann lass uns mal über die Fortuna sprechen. Das ist ja unser nächster Bundesliga-Gegner. Ganz kurz zu Fortuna Düsseldorf. Was erwartest du dir von dem Spieltag, der ja dann auch das Ende der ersten englischen Woche dieser Saison markieren wird. Also über Wolfsberg werden wir gleich auch noch kurz reden, aber lass uns mal bei der Bundesliga bleiben, beim Derby Fortuna Düsseldorf, jetzt wo du das auch so schön abgenommen hast, was der Pete da gesagt hat.
Ja, also Kevin, wir verlassen jetzt gerade das Mantra von Spiel zu Spiel zu denken. Also wir denken jetzt schon ans übernächste Spiel.
Das ist echt aber Mist. Gut, dann machen wir das. Das ist eigentlich
dann
Mist.
Dann machen wir das jetzt. Dann machen wir das jetzt mal so. Weil was unsere Postberuf-Zuhörer jetzt auch noch nicht wissen, ist, dass wir in den englischen Wochen leider keine 2 Folgen rausbringen, sondern lediglich eine, in der wir dann beide Folgen besprechen werden. Deshalb jetzt auch schon mal der Ausblick auf Düsseldorf. Und ja, genau. Also nächste Woche kommt die Fortuna. Wäre natürlich schön, wenn das 3 Punkte werden. Und man mit, ich sag mal, 6 in Anführungsstrichen Derby-Punkten aus dem September rausgeht, wobei der September dann noch nicht ganz gelaufen ist. Da steht ja dann auch immer noch das Auswärtsspiel bei Hoffenheim an, wenn ich richtig liege, ja, oder?
Ganz genau, ja. Also gegen Fortuna haben wir jetzt die Chance, aus einem guten Start einen sehr guten zu machen. Ich denke, so kann man das runterbrechen, zumal man dann auch endlich mal wieder ein Heimspiel gewinnt. Das wäre sicherlich auch wichtig. Wir sind jetzt auswärts wirklich die absolute Macht. Wir wollen aber auch zu Hause wieder eine werden. Ich hab den Hinweis verstanden. Wolfsberger AC, Fabian, Donnerstag, Heimspiel gegen den WRC, erster Spieltag Europa League. Du bist gegen Düsseldorf im Stadion, das hast du, glaube ich, gerade gar nicht erwähnt, aber auch gegen Wolfsberg, also auch für dich dann anstrengende Wochen aus dem Urlaub heraus.
Ja, genau. Aus dem Urlaub heraus geht es direkt in den Borussia-Park für mich, also auf der einen Seite natürlich weinendes Auge. Mein Urlaub ist leider vorbei. Nach 3 Folgen Pfostenbruch aus dem Urlaub melde ich mich dann nächste Woche. Sind wir wieder persönlich nach dem Düsseldorf-Spiel. Aber vorher genau bin ich noch zweimal im Borussia-Park, nehme den Doppelpack mit. Am Donnerstagabend gegen Wolfsberg und dann gegen die Fortuna. Ich hoffe natürlich ganz klar auf 6 Punkte. 3 in Europa und 3 in der Bundesliga. Und die möchte ich dir nächste Woche gerne als kleines Mitbringsel bereichen, wenn wir nächste Woche uns endlich mal wieder persönlich sehen und persönlich den Podcast aufnehmen.
Da freue ich mich drauf. Also ich freue mich sehr, dich zu sehen, aber würde mich natürlich noch mehr über 3 Punkte im Gepäck freuen, wenn du die mitbringst. Sehr schön.
Ja, Wolfsberg,
das markiert jetzt eben das erste Europa-League-Spiel. Das heißt, es wird sicherlich jetzt auch mit dem Rotieren anfangen. Was erwartest du dir aufstellungstechnisch oder was würdest du machen, wenn du in der Haut des Trainerteams wärst?
Tja, das ist natürlich jetzt die ganz große Frage. Ja, ich denke, der ein oder andere wird eine Pause kriegen, gerade jetzt gegen Wolfsberg. Marco Rose kennt Wolfsberg sehr gut, er weiß genau, was man zu erwarten hat. Ich glaube, Stevie Leiner hatte gesagt, dass es eine sehr ekelhaft zu spielende Mannschaft ist, aber sicherlich natürlich auch zu stark, jetzt auch fast ein, fast ein unangenehmer Gegner, weil sind eigentlich die Pflicht-3 Punkte der Gruppe. Also du musst dieses Spiel eigentlich zu Hause gegen Wolfsberg gewinnen, dann gibt es, glaube ich, keine 2 Meinungen. Es wird sich sicherlich einiges tun. Ich bin gespannt, ob Stefan Leiner, den ich gerade angesprochen habe, ob der spielen wird, weil der legt ja wirklich ein absolut enormes Pensum hin und ich bin mir nicht sicher, ob er das durchhält. Auf der anderen Seite natürlich auch, Christoph Kramer hat es gestern im Interview angesprochen, die Achterposition bringt mehr Belastungen mit sich als die Sechserposition. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass auf der 8 einiges passieren wird. Ich kann mir Laszlo Benes gut vorstellen in der Startelf. Und ich kann mir eventuell auch einen Jordan Bayer rechts hinten gut vorstellen. Ich denke, die Innenverteidigung wird unverändert bleiben. Oscar Wendt wird man sehen, was passiert. Ansonsten wird da auch Rami Benzibaini wieder spielen. Dann könnte so die Viererkette aussehen. Ich sag mal mit Bayer, Ginter, Elvedi, Benzibaini davor. Bin ich mir nicht sicher, ob man den Dennis Zakaria rauslassen kann, ob das dann schon arrogant ist, nach den bärenstarken Leistungen der ersten Wochen jetzt rausnimmt. Ansonsten denke ich, Zakaria, Kramer wird, denke ich, die Pause bekommen, alleine dadurch, dass er jetzt gerade verletzt war. Eventuell Tobi Strobel, der wieder in die Startelf reinrutschen könnte. Und ja, mal sehen, was vorne passiert. Thuram wurde gestern ausgewechselt. Vielleicht, ich denke, dass wir ihn sehen werden. Vielleicht neben einer Überraschung vorne drin Patrick Herrmann. Und damit wäre dann, glaube ich, die Rotation auch langsam beendet. Zu viel wird, glaube ich, auch nicht rotiert werden. Ich denke, 4 Spieler ungefähr.
Ja, zumal es ja auch das erste Spiel ist in der Europa League. Und bis Weihnachten wird es ja auch noch viele Rotationsmöglichkeiten geben. Ich gehe auch davon aus, dass Bonsbeni, wie auch immer er heißt, das bringen wir noch in Erfahrung, versprochen, dass er spielen wird, dann gegen Düsseldorf wieder auf Wendt gesetzt wird, der ja immer noch den Status als der Nummer 1 Linksaußenverteidiger hat, würde ich sagen. Deswegen meine These, Wendt bleibt oder kriegt gegen Wolfsberg nochmal die Pause. In der Innenverteidigung glaube ich jetzt auch nicht, weil das ist ja jetzt auch eher eine nicht notwendige Rotationsposition, immer so die Innenverteidigung. Da, wenn überhaupt, könnte ich mir vorstellen, dass dann Ginter mal draußen bleibt, aber eher tendenziell glaube ich, dass die Viererkette so aussehen wird wie in Köln oder, und wenn überhaupt, dass eben auf der Position rechts sich was tut. Das hast du auch so gesehen, ansonsten ja im Mittelfeld wird es, denke ich, schon auf jeden Fall so 1-2 Veränderungen geben und ich kann mir vorstellen tatsächlich, dass vorne vielleicht diesmal jetzt ein Thuram draußen bleibt. Herrmann ist eine Option. Raphael und Traoré haben ja auch kaum gespielt bislang in dieser Saison, sind auch Optionen. Also es gibt viele Möglichkeiten und es wird sich sicherlich einiges tun. Ich gehe auf auch 3 bis 5 Wechseln zum Köln-Spiel. Wir werden das beobachten, werden uns, wie du schon richtig angesprochen hast, dann nächste Woche nach dem Düsseldorf-Spiel wieder melden, Anfang der Woche. Und werden uns dann auch endlich mal wieder physisch sehen. Deshalb dann auch natürlich endlich mal wieder keine Telefonqualität. Wir hoffen natürlich, dass das jetzt nicht allzu problematisch war für eure Ohren. Aber ich denke, das haben wir gut überbrückt bekommen. Und Ja, dann würde ich sagen, Fabian, ich freue mich, dass wir uns wieder sehen und hören, dann in der Woche nach den beiden Heimspielen jetzt. Ich hoffe, du bringst da 3 Europa-League-Punkte und 3 Bundesliga-Punkte mit nach Berlin sozusagen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir wieder eine schöne Folge von hier in der Hauptstadt.
Genau, da freue ich mich auch drauf. Und in der Zwischenzeit, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr uns sagen könnt, wir haben Benzedeli oder Bonsedeli, denn wirklich ausgesprochen wird, dann meldet euch doch einfach entweder auf Facebook oder schreibt uns eine E-Mail an fabian@postenbruch-podcast.de. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch auch noch eine schöne Woche. Ich genieße noch meinen Resturlaub und gebe dann alles, um mit den 6 Punkten mich in der nächsten Folge wiederzumelden. Ciao.
Macht's gut in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.